Am 10. April sorgte eine Schlagzeile für Furore und sogar auf fast allen Kanälen, die es gab, im Rundfunk, im Fernsehen. Nämlich das erste Bild eines schwarzen Lochs wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Und hierzu begrüße ich Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Schönen guten Tag, Dr. Junkes.
Ja, schönen guten Tag, Herr Höhner.
Diese Meldung war ja eigentlich ein richtiger Hammer, das muss man schon mal sagen. Gut, viele Leute wussten damit nichts richtig anzufangen, aber nichtsdestotrotz, schwarze Löcher, da unterhalten sich ja sehr viele Science-Fiction-Autoren und in populärwissenschaftlichen Beiträgen wird drüber gesprochen. Und bisher war alles nur, ja, was man optisch den Menschen präsentierte, Animation, Zeichnungen und so. Und diesmal ist die Besonderheit, dass wir es tatsächlich geschafft haben, mit einem Teleskopverbund den Menschen so ein Foto zu präsentieren. Es ist also da, das schwarze Loch.
Ja, also es ist ein sogar recht massereiches schwarzes Loch, ein absolutes Monster. Denn im Zentrum dieser Galaxie, um die es hier geht, mit der Katalognummer M87, es ist, oder Messier 87, die hellste Galaxie in einem großen Galaxienhaufen in Richtung des Sternbilds Jungfrau. Das Ganze ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und im Zentrum dieser Galaxie steckt nun in der Tat eine sehr kompakte Quelle, ein schwarzes Loch von der 6,5-milliardenfachen Masse unserer Sonne.
Und das ist natürlich sehr, sehr viel. Jetzt frage ich mich, warum hat man zum Beispiel nicht unser schwarzes Loch in unserer Galaxie genommen?
Man hat beide beobachtet, die beiden Schlüsselquellen für dieses Beobachtungsprojekt Event Horizon Teleskop oder Teleskop für die Beobachtung am Ereignishorizont schwarzer Löcher. Dafür waren es einerseits die Zentralquelle unserer Milchstraße und da nehmen wir auch mit großer Sicherheit an, auch da gibt es ein sehr massereiches schwarzes Loch, aber nur ungefähr 4 Millionen Mal so schwer wie unsere Sonne. Auch das eine große, eine schlecht vorstellbare Zahl. Aber diese entfernte Galaxie Messier 87, die hat ein noch viel, viel massereicheres, viel, viel schwereres schwarzes Loch. Und wie es der Zufall dann so will, bei beiden Objekten sieht man es in Winkelgraden am Himmel, also die scheinbare Ausdehnung, vergleichbar groß. Also beides sind Schlüsselobjekte, um eine gute Beobachtung da durchführen zu können.
Jetzt nochmal zum Verständnis für unsere Hörer. Was hat man sich eigentlich darunter vorzustellen? Also ein schwarzes Loch, da denkt man natürlich, dass das ein Eingang ist und wo ein Eingang ist, muss es auch einen Ausgang geben. Andere Definitionen sagen, dass ein schwarzes Loch jegliche Strahlung durch seine riesige Masse, die es besitzt, am Boden hält sozusagen, dass also von innen heraus wir keine Botschaften erhalten.
Ja, letzteres trifft es einigermaßen. Es ist aber nicht die Masse, es ist die Massendichte. Wir könnten ja auch im Gedankenexperiment aus unserer Sonne ein schwarzes Loch machen. Das Rezept dafür ist ganz einfach. Wenn Sie die Sonne mit allem Drum und Dran nehmen und Sie von Ihrem jetzigen Durchmesser von 1,5 Millionen Kilometer auf einen Durchmesser von nur rund 5 Kilometern zusammenquetschen, dann haben Sie aus der Sonne ein schwarzes Loch von einer Sonnenmasse gemacht. Und was dann folgt, durch diese immens hohe Massendichte im Inneren, das, was der Physiker eben auch Singularität nennt, kommt noch nicht mal mehr Strahlung raus. Also die Geschwindigkeit des Lichts ist zu gering für die formale Fluchtgeschwindigkeit, um den Anziehungsbereich des schwarzen Lochs zu verlassen. Also mit anderen Worten, man sieht die Dinger nicht. Es kommt keine Strahlung. Und das macht sie so geheimnisvoll und gleichzeitig auch so faszinierend.
Und was sieht man denn nun jetzt bei diesem Foto? Denn man sieht ja schließlich was.
Das schwarze Loch selber, die eigentliche Kernquelle, die steckt in dem dunklen Bereich im Innern. Es gab ja auch Leute, die haben etwas respektlos gesagt, das ist ein orangefarbener Donut, eben mit einem Loch in der Mitte. Und die Strahlung drumherum, die ist relativistisch gekrümmt um den Ereignishorizont dieses schwarzen Lochs. Und zum ersten Mal kommt man damit eben so nah ran, dass man das im Inneren direkt sehen kann, dass da ein dunkler Bereich ist und die Strahlung direkt drumherum. Denn bis jetzt hat man sich dem indirekt genähert. Man wusste über die Kernquellen dieser fernen Galaxien, aktiver Galaxien. Man wusste, da gehen Jets raus, da gibt es eine scheibenartige Konstruktion, eine sogenannte Akkretionsscheibe drumherum. Und die Zentralquelle, die zentrale Maschine, die das Ganze antreibt, da war man sich sehr sicher, das sind jeweils massereiche schwarze Löcher, aber so nah wie jetzt ran, dass man das als Bild, also als Bild eines Schattens vor der Strahlung sieht, das hat man bis dato noch nicht geschafft. Modellrechnungen zeigten schon seit 20 Jahren und noch länger, dass es so sein muss. Man konnte das im Modell sehr schön darstellen, aber das Besondere, das Faszinierende ist, dass jetzt das auch genauso als Beobachtungsergebnis bei der Beobachtung dieser fernen Galaxie herausgekommen ist.
Gibt es auch eine Erklärung, warum der Ring um dieses schwarze Loch herum, was man sieht, also dieser Schatten, dass der nicht homogen geschlossen ist, sondern dass er unterschiedlich ist?
Es dürfte auch ein Effekt der Rotationsgeschwindigkeit sein, dass man da im unteren Bereich die Ringstruktur heller sieht als im oberen Bereich.
Und hier ist ja nun etwas ganz Besonderes zum Einsatz gekommen, nämlich ein riesiges Verbundsystem von Teleskopen. Wer ist da alles mit involviert gewesen?
Es sind insgesamt 8 Teleskope über den ganzen Globus verteilt. 2 davon in Chile, eins davon übrigens auch von unserem Institut, unser APEX-Teleskop in 5000 Metern Höhe in der Atacama-Wüste. Dazu und von dort gar nicht mal so weit entfernt, in Sichtweite quasi, das große ALMA-Teleskopnetzwerk, das Europäer, Amerikaner, Japaner und Koreaner zusammen betreiben, also das allein schon ein weltweites Projekt darstellt. Zu den beiden Teleskopen in Chile kommen dann 2 auf Hawaii dazu, das James Clerk Maxwell Teleskop und das sogenannte Submillimeter Array. 1 in Arizona, das frühere Heinrich Hertz Teleskop, übrigens auch damals von unserem Institut gebaut, das jetzt von der Universität Arizona betrieben wird. Es gibt ein Teleskop in Mexiko, das LMT. Es gibt als europäisches Teleskop bei diesen Beobachtungen das große 30-Meter-Teleskop in Südspanien auf dem Pico Veleta. Und ich denke, da habe ich noch eins vergessen, aber das ist dann das Teleskop auf dem extremsten Standpunkt überhaupt, nämlich genau am Südpol, an der Amundsen-Scott-Station, die genau auf dem Südpol errichtet ist, das sogenannte Südpol-Teleskop. Und das hat von der Logistik her eben auch dazu geführt, dass man auf Teile der Daten für die Auswertung sehr, sehr lange hat warten müssen. Denn kurz nach der Beobachtung im April 2017 begann der antarktische Winter und in der Zeit ist die Station gar nicht zugänglich, sie kann nicht angeflogen werden. Es ist zu kalt für Flugzeuge, die können nicht landen. Und deswegen musste man für den Abtransport der Daten, Festplatten mit nahezu Petabyte von Daten, warten, bis der antarktische Winter zu Ende war.
Nun wurde unter anderem auch mitgeteilt, dass noch weitere Teleskope in Zukunft dazukommen sollen, sodass das Auflösungsvermögen noch besser wird. Und dort wurde auch zumindest der Hinweis gegeben, dass wir auch bald einen Blick auf unser schwarzes Loch in unserem Zentrum, unserer Milchstraße, höchstwahrscheinlich bekommen werden.
Ja, aber dazu muss man noch nicht mal auf die neuen Teleskope warten, denn in der Tat war es so, dass diese beiden Schlüsselquellen neben einer Reihe anderer Beobachtungen auch schon in der 2017er Kampagne beobachtet worden sind. Also es gab Beobachtungen sowohl in Richtung von Messier 87, dieser fernen Galaxie, als auch vom Zentrum unserer Milchstraße selbst. Aber das heißt, da ist man mit der Auswertung der Daten noch nicht ganz so weit. Das ist tatsächlich dadurch kompliziert, denn um zum Zentrum unserer Milchstraße zu gelangen, geht man in der Blickrichtung durch über 25.000 Lichtjahre Material, Materie in unserer Milchstraße hindurch. Im Optischen ist das komplett unzugänglich, das wird komplett absorbiert, aber auch im Bereich dieser hochfrequenten Radiostrahlung hat man da eben Einfluss durch das dazwischenliegende interstellare Material und deswegen haben sich die Auswertungen von den Beobachtungen unseres Galaxienzentrums als komplexer erwiesen als die Auswertungen für Messier 87 und das war eben der Grund, weswegen in der Pressekonferenz bzw. sogar in der Serie von Pressekonferenzen am 10. April zunächst mal die Ergebnisse von M87 präsentiert worden sind.
Man kann also damit rechnen, dass in Zukunft noch bessere Bilder uns präsentiert werden. Und was unser Zentrum angeht, wir haben zumindest schon eindeutig doch Beweise dafür, dass in unserem Zentrum was existiert, was ein schwarzes Loch sein muss. Denn in Langzeitbeobachtung sieht man, wie Sterne um ein nicht sichtbares Objekt kreisen.
Ja, also da ist es die Arbeit unserer Kollegen am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, Reinhard Genzel und seine Gruppe, die das seit Jahren, eigentlich sogar seit 2 Jahrzehnten schon verfolgen und von einem der Schlüsselsterne S2 mit bezeichnet oder mit der Katalognummer S2 bezeichnet, sogar 2 Umläufe, 2 nächste Annäherung an die Zentralquelle verfolgt haben. Und die Ergebnisse, die sie eben da auch präsentiert haben, sind fantastisch.
Ein Wort noch, weil die schwarzen Löcher auch als Materiefresser bezeichnet werden, die alles verschlingen würden. Ist denn damit zu rechnen, dass zum Beispiel bei Messier 87, Sie erwähnten diese hohe Dichte dieses schwarzen Lochs, dass die Galaxie praktisch dann vernichten wird, also aufsaugen wird?
Nein, es ist ja tatsächlich ein Phänomen, das Sie in sehr, sehr vielen dieser Galaxien finden. Messier 87 ist halt eine der näheren, trotz 55 Millionen Lichtjahren Abstand und dadurch eben besonders gut zu untersuchen. Und es ist ja auch nicht so, dass schwarze Löcher etwas sind wie die Figuren im alten Computerspiel Pac-Man, die alles fressen, was sich ihnen in den Weg stellt, sondern schwarze Löcher arbeiten durch ihre Gravitation. Wenn ich nochmal auf das Beispiel der Sonne von eben zurückkomme, wo ich gesagt habe, im Gedankenspiel kann ich aus der Sonne sehr schön ein schwarzes Loch machen. Ich musste nur auf unter 5 Kilometer Durchmesser zusammenquetschen. Was passiert denn dann, wenn ich das machte, mit unserer Erde? Im Prinzip könnten Sie sagen, nichts in Bezug auf die Gravitation. Denn die Sonne hat immer noch eine Sonnenmasse und die Gravitation nach außen und auf die Erde wäre genauso wie vorher. Die Erde wird also auch um diese Schwarzlochsonne genauso kreisen wie jetzt um unsere Sonne, wie wir sie kennen, nur natürlich mit dem Unterschied, dass es dann dunkel und sehr kalt würde, weil eben keine Strahlung, kein Licht, keine Wärme mehr den Schwerebereich der Sonne verlassen könnte. Und das gilt eben auch für die schwarzen Löcher. Nehmen Sie einen Stern wie S2, mit dem man das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße untersucht hat. Der ist auf einer Bahn, die in den 15 Jahren einmal komplett um die Zentralquelle führt. Und im nächsten Punkt dieser Bahn kommt er bis auf, ich glaube, dreifachen Pluto-Abstand an Zentralmasse ran. Und trotzdem geht er auf der Bahn gemäß den Gesetzen der Gravitation weiter. Und ist nicht in Gefahr, da reingezogen zu werden, es sei denn, dass durch den Einfluss anderer Sterne sich die Bahn verändert. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße den nächsten Stern verschluckt. Das würde man dann natürlich auch in verschiedenen Wellenlängenbereichen deutlich nachweisen und untersuchen können.
Soweit erstmal zu der fantastischen Geschichte eines schwarzen Lochs, was wir zum ersten Mal als Bild der Öffentlichkeit präsentiert haben. Kommen wir zu einer weiteren Meldung, nämlich der erste astrophysikalische Nachweis des Heliumhydrid-Ions ist gelungen. Diese Meldung wird den meisten Menschen nicht viel sagen, aber in der Wissenschaftsgemeinde war man sehr angetan davon. Nämlich der GRADE-Empfänger auf dem Flugzeugobservatorium SOFIA entdeckte ein spezielles Molekül, nämlich genau dieses Heliumhydrid-Ion. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Spezielle oder das Besondere an diesem Molekül ist, dass es das allererste Molekül überhaupt war, das sich in der Geschichte unseres Universums, und zwar bereits kurze Zeit nach dem Urknall, hat bilden können, vor allen anderen Molekülen. Und der Hintergrund ist folgender. Unser Universum ist ja entstanden und hatte zunächst einen extrem dichten Zustand und hatte ebenso eine extrem hohe Temperatur. Und das heißt, Elementarteilchen mussten sich überhaupt erstmal bilden und aus den Elementarteilchen dann auch erstmal Atome entstehen, indem nämlich Kerne mit Protonen und Neutronen und Elektronen in der Schale drumherum zusammenkamen. Und dieses Heliumhydrid-Ion, das sich aus einem Heliumatom und einem Wasserstoffkern, also einem Proton, zusammensetzt, das konnte sich schon zu einer Zeit bilden, als der Wasserstoff noch gar nicht als Atom vorlag, sondern Kerne, also Protonen und Elektronen getrennt. Und deswegen eben ist dieses Molekül wohl das erste, das in der Geschichte unseres Universums überhaupt entstehen konnte.
Und das hat natürlich höchstwahrscheinlich auch dann Auswirkungen, wie soll man sagen, vielleicht auch auf die Entstehung des Lebens.
Auf die Entstehung des Lebens direkt nicht, wohl aber auf die chemische Geschichte unseres Universums. Und eine Sache muss man dazu natürlich auch sagen, es wurde jetzt nach jahrzehntelanger Suche, also man hat fast 100 Jahre nach diesem Molekül im Weltraum gesucht und konnte es jetzt zum ersten Mal entdecken. Das war natürlich kein Restbestand von der Entstehung des Universums selber, sondern hier ist das Heliumhydrid-Ion in einer anderen speziellen astrophysikalischen Umgebung entstanden, nämlich in einem planetarischen Nebel, Katalognummer NGC 7027. Und da konnte man jetzt tatsächlich durch Beobachtungen im Terahertzbereich, im Infrarotbereich, wo unsere Atmosphäre komplett undurchlässig ist und deswegen konnte man das eben nicht vom Erdboden aus machen, sondern von Bord des Flugzeugobservatoriums SOFIA. Und erst jetzt sind die Empfangsgeräte, es war der hier in Deutschland gebaute GRADE-Empfänger, Gemeinschaftsprodukt unseres Instituts mit der Uni Köln und dem DLR in Berlin, mit dem diese Entdeckung eben überhaupt möglich wurde.
Wer hat sich denn besonders hervorgetan bei dieser Geschichte?
Ja, in dem Fall ist es eine Veröffentlichung unter der Leitung meines Kollegen Rolf Güsten, und er ist tatsächlich auch der langjährige Projektleiter, der den Aufbau des Spektroskopieempfängers an Bord des Flugzeugobservatoriums SOFIA getragen hat. Und das hier ist eine wissenschaftliche Beobachtung, die er selbst geleitet hat, die Suche nach diesem lange vermissten Molekül, das man jetzt eben entsprechend hat finden und in der astrophysikalischen Umgebung beobachten können.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg für die neuen interessanten Informationen, was sich weit draußen im All so tut, was aber letzten Endes auch Bedeutung hat für unseren Geist, für unsere weitere Entwicklung, wie wir die Welt erkennen können. Herzlichen Dank, Dr. Norbert Junkes.
Ja, gerne. Auf Wiederhören, Herr Höhner.